Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Wenn ein Deutscher einen Mord begangen hat, oder ein Somalier oder eine Schwedin, dann soll in der Pressemitteilung der Polizei auch immer drinstehen, dass das ein Deutscher, ein Somalier oder eine Schwedin war. Das sieht der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul so. Er will, dass die Polizei die Nationalität von Tatverdächtigen grundsätzlich nennt. Reul sieht das als Akt der Offenheit und Transparenz, während zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband meint, dass das keine kluge Entscheidung ist. Die Herkunftsnennung müsse die Ausnahme bleiben, auch um Vorurteilen gegenüber Minderheiten vorzubeugen. Und wie sehen das die anderen Bundesländer? Was halten die von dem Plan aus NRW? Sören Brinkmann fasst zusammen.
So gespalten wie die öffentliche Debatte, so unterschiedlich sind auch die Reaktionen aus den übrigen Bundesländern, wie eine Umfrage des Deutschlandfunks zeigt. Die einen sehen Vorbildcharakter, die anderen wollen die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen abwarten. Viele Bundesländer verweisen auf den Pressekodex, in dem es schon jetzt eine Regelung zum Thema gibt. Darin heißt es, die Zugehörigkeit zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten solle in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es bestehe ein begründetes öffentliches Interesse. In Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg soll sich die Polizei in ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiterhin an genau diese Prinzipien halten. Einen Änderungsbedarf sieht man auch in Niedersachsen nicht. Der zuständige Innenminister Boris Pistorius von der SPD teilte auf Anfrage des Deutschlandfunks mit:
Wenn es für den Sachverhalt und die Öffentlichkeit relevant ist, nennt die niedersächsische Polizei die Nationalität der Tatverdächtigen auch jetzt schon. Ich sehe überhaupt keinen Anlass dafür, die aktuelle Praxis zu ändern. Es führt auch nicht zu mehr Transparenz, jetzt immer die Nationalitäten der Tatverdächtigen zu nennen, auch wenn es für den geschilderten Sachverhalt überhaupt nicht relevant ist. Genauso wenig berichtet die Polizei über Kleidung, Haarfarbe oder Größe der Tatverdächtigen. Es sei denn, diese Angaben sind relevant.
Mit Transparenz hatte NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU argumentiert bei seinem Vorstoß. Damit solle in Zukunft Spekulationen und populistischer Bauernfängerei entgegengetreten werden. Die bayerische Landesregierung will einen genauen Blick auf die nordrhein-westfälische Praxis werfen. Innenminister Joachim Herrmann ließ mitteilen:
Wir werden uns die beabsichtigte Neuregelung in Nordrhein-Westfalen näher anschauen und gegebenenfalls entscheiden, ob in Bayern Änderungen oder Ergänzungen notwendig sind. Bislang hat sich die Praxis in Bayern bewährt.
Eine Vereinheitlichung auf Landesebene strebt man bei der Polizei in Sachsen an, denn derzeit werde die Nennung der Nationalität bei mutmaßlichen Straftätern in den Pressestellen der 5 sächsischen Polizeidirektionen noch unterschiedlich gehandhabt. Aktuell finde eine Diskussion über das Für und Wider statt. Als Vorschlag für eine bundesweite Vereinheitlichung kann man den Standpunkt aus Mecklenburg-Vorpommern verstehen. Von Innenminister Lorenz Cafier hieß es:
Es wäre wünschenswert, wenn die Bundesländer für ihre Polizeien einheitliche Regelungen aufstellen würden. Ich bin für Transparenz und kann mir deshalb für die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern auch ein Verfahren wie in NRW vorstellen.
Unterschiedliche Meinungen also zur Frage, ob die Nationalität von Tatverdächtigen immer genannt werden sollte in Pressemitteilungen der Polizei. Entsprechende Pläne dazu gibt es gerade in Nordrhein-Westfalen. Und genau da bleiben wir jetzt noch, denn in der dortigen Landeshauptstadt sitzt nicht nur die NRW-Landesregierung, sondern auch das Oberlandesgericht Düsseldorf. Und dieses Oberlandesgericht, das hat gerade den Managerinnen und Managern von Facebook gute Laune gemacht. Es hat nämlich einem Eilantrag von Facebook zugestimmt und damit gleichzeitig dem Bundeskartellamt eine vorläufige Niederlage beschert. Denn vor gut einem halben Jahr, da hat das Bundeskartellamt verkündet, dass Nutzerinnen und Nutzer der Weiterverarbeitung ihrer Daten ausdrücklich zustimmen müssen, dass Facebook das nicht mehr einfach so machen darf mit dieser Weiterverarbeitung dieser Nutzerdaten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf, das hat jetzt aber eben entschieden, dass Facebook die Vorgaben vom Kartellamt zumindest vorläufig nicht umsetzen muss. Und darüber spreche ich jetzt mit Ruprecht Potzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Guten Tag, Herr Potzun.
Guten Tag, Herr Sterz.
Jetzt könnte man ja sagen, na gut, das ist halt irgendein Oberlandesgericht und das hat auch nur vorläufig was entschieden. Warum hat diese vorläufige Entscheidung trotzdem eine große Tragweite?
Also als Düsseldorfer muss ich natürlich erstmal sagen, dass das OLG Düsseldorf nicht irgendein Oberlandesgericht ist. Und das gilt im Kartellrecht ganz besonders, denn es ist für das Kartellrecht das wichtigste Oberlandesgericht. Alle Entscheidungen, die das Bundeskartellamt trifft und gegen die jemand Beschwerde einlegt, die landen vor diesem Gericht. Und damit hat es für das Kartellrecht in Deutschland eine ganz, ganz wesentliche Funktion. Das ist jetzt ein ein sogenanntes Eilverfahren gewesen. Die ganze Sache wird sich noch einige Zeit hinziehen, bis wir eine endgültige Entscheidung haben. Aber ich glaube, dass mit diesem Entscheid eine ganz wichtige Vorentscheidung oder vielleicht auch quasi die letzte Entscheidung schon gefallen ist. Denn das Gericht äußert sich in seinem Beschluss, der hat 37 Seiten, das ist für so ein Verfahren relativ viel, mit einer Eindeutigkeit, die überhaupt keinen Zweifel daran lässt, wie man sowas in der Hauptsache entscheiden wird, wenn es dazu kommt. Und dann bleibt dem Bundeskartellamt nur noch der Gang zum Bundesgerichtshof, dem höchsten Gericht in Kartellfragen in Deutschland. Und wie der Bundesgerichtshof das sieht, ist relativ offen, aber es wird sich auf jeden Fall noch einige Jahre hinziehen. Und wenn wir eins nicht gebrauchen können bei der Regulierung von Märkten wie den sozialen Netzwerken, dann ist es natürlich ein Verfahren, das sich über Jahre durch die Gerichte zieht, ohne dass wir eine endgültige Entscheidung haben.
Das bedeutet also, dass erstmal völlig egal ist, ob jetzt Andreas Mundt, der Bundeskartellamtschef, ankündigt, zum Bundesgerichtshof zu ziehen, weil sich das einfach dann viel zu sehr verzögert.
Also er wird das tun, das Bundeskartellamt wird Beschwerde einlegen, der Bundesgerichtshof wird dann im Eilverfahren entscheiden. Das kann sich auch noch mal ein paar Monate hinziehen. Dann ist wieder das Oberlandesgericht Düsseldorf am Zug. Möglicherweise wird sogar der Europäische Gerichtshof noch eingeschaltet, weil da auch europäisches Recht eine Rolle spielt. Also es zieht sich alles hin. Was jetzt mit dieser Entscheidung gestern passiert ist, ist, dass eigentlich eben die Umsetzung gehemmt ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, bis ein Gericht sagt, ja, Bundeskartellamt, du darfst vollziehen. Und das kann sich jetzt eben noch hinziehen. Und man darf nicht vergessen, das Bundeskartellamt hat in diesem Fall schon 3 Jahre lang ermittelt. Also der Fall beschäftigt uns schon seit 2016. Und mit jedem Tag, an dem Facebook weiter Daten sammeln kann, Daten zusammenführen kann, sich weiter auf den Märkten ausbreiten kann, bleiben die Probleme, die man eigentlich lösen will, bestehen und verschlimmern sich gegebenenfalls.
Ich fasse noch mal ganz kurz, ganz grob das, was das Oberlandesgericht Düsseldorf gesagt hat, zusammen. Und zwar sagen die ja, dass es auf den ersten Blick keine massiven kartellrechtlichen Verstöße geben könnte und dass auch das Kartellamt für Datenschutzverstöße halt einfach nicht zuständig ist. So, jetzt gibt es ja auf dem Gebiet tatsächlich andere zuständige Menschen, nämlich die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern. Könnten die jetzt nicht einfach übernehmen?
Ja und nein. Man muss bei den Datenschutzbehörden leider immer wieder feststellen, dass die längst noch nicht die Power haben, die man für so ein Verfahren braucht. Ich meine, damals mit einem Konzern zu tun, der einer der mächtigsten und stärksten Konzerne der Welt ist, wenn man die in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, wenn man mit denen auf Augenhöhe kämpfen will, dann braucht man eben schon so eine Behörde wie das Bundeskartellamt. Und was die datenschutzrechtlichen Fragen angeht, man muss natürlich schon klarstellen, dass das Bundeskartellamt hier eine kartellrechtliche Entscheidung getroffen hat. Auch nur dafür ist das Kartellamt zuständig. Und in dieser kartellrechtlichen Würdigung hat das Amt dann auch Datenschutzfragen einbezogen. Aber es ist jetzt keine primär datenschutzrechtliche Entscheidung. Die Datenschutzbehörden können natürlich was tun und könnten was tun und wären auch aufgerufen, da was zu tun. Aber ich glaube, das ist kein Selbstläufer und das ist vielleicht auch von der DSGVO, das ist ja da die entscheidende Rechtsgrundlage, diese Datenschutzgrundverordnung, ist das vielleicht auch gar nicht so einfach, Facebook da ranzukriegen. Insofern mache ich mir da jetzt nicht die allergrößten Hoffnungen.
Noch eine kurze Einschätzung zum Schluss. Wäre es hilfreich, wenn die Politik was machen würde, Regeln ändern?
Also ich denke schon, dass dass dieser Beschluss gestern auch ein Weckruf an die Politik ist. Und zwar in dem Sinne, wenn man was tun will gegen Google, Amazon, Facebook, wenn man meint, das ist ein wichtiges politisches Projekt und da ist ja momentan so der Wille da, dann kommen wir mit den bisherigen rechtlichen Instrumenten so nicht weiter. Zum einen, weil die Rechtsgrundlagen dafür möglicherweise ein bisschen angepasst werden müssen in Details und zum anderen, weil das Verfahrensrecht, die Durchsetzung, die Dauer dieser Verfahren, weil das reformiert werden muss. Wir haben da eine gute Chance, das Kartellrecht steht gerade auf dem Prüfstand und das Kartellrecht hat eben in diesem Bereich der Medien ganz, ganz wichtige Aufgaben immer wieder erfüllt in der Vergangenheit. Da müsste die Politik jetzt nachjustieren, wenn sie das will, denn das Urteil des OLG Düsseldorf ist da sehr eindeutig und sehr klar, dass es so, wie es jetzt gelaufen ist, jedenfalls nicht geht.
Das meint der Kartellrechtler Ruprecht Potzum. Vielen Dank fürs Gespräch. Erst ging es gegen ein ganz bestimmtes Gesetz, aber inzwischen geht es längst ums Grundsätzliche bei den Protesten in Hongkong, um die Haltung zu China, um den steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong. Und weil es so grundsätzlich geworden ist, hat inzwischen auch die chinesische Regierung reagiert und inzwischen zum Beispiel auch versucht, neben der üblichen Staatspropaganda Druck auf ausländische Journalisten auszuüben. Axel Dorloff berichtet aus Peking.
Die meisten ausländischen Journalisten, die derzeit über die Proteste in Hongkong berichten, pendeln regelmäßig zwischen Hongkong und Festlandchina. Internationale Korrespondenten für China sind zumeist in Peking, Shanghai oder Shenzhen stationiert und müssen, wenn sie aus Hongkong kommen, durch die Grenzkontrolle. Dabei ist es jetzt mehrfach zu Zwischenfällen gekommen, erzählt Nathan van der Klippe, Präsident des Clubs der Auslandskorrespondenten in China, FCCC.
So the Foreign Correspondents Club of China, we've received multiple reports from.
Der Club der Auslandskorrespondenten in China hat mehrere Berichte von unterschiedlichen Journalisten aus Nordamerika, Europa und Australien erhalten, die in Hongkong gearbeitet haben. Bei ihrer Rückreise aus Hongkong nach Shenzhen oder Peking sind mindestens 5 Teams an der Grenze gestoppt und durchsucht worden. Dabei wurden Laptops, Smartphones und Kameras durchsucht. Drei Mitarbeiter eines britischen Fernsehteams wurden vergangene Woche bei der Grenzkontrolle am Flughafen Peking über mehrere Stunden festgehalten, mit Handyverbot und in unterschiedlichen Räumen. Die chinesischen Behörden hatten konkrete Fragen zur Berichterstattung über Hongkong. Gleiches ist einem Team passiert, das mit dem Auto von Hongkong in die benachbarte Stadt Shenzhen in Festlandchina fahren wollte. Erst vor einer Woche kam heraus, dass China systematisch versucht, mit Propagandakampagnen über Facebook und Twitter die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sowohl Facebook als auch Twitter haben aus diesem Grund hunderte Konten gelöscht, die zuvor in China eingerichtet wurden. Das chinesische Staatsfernsehen fährt derzeit zunehmend die Strategie, ausschließlich Bilder von gewaltsamen Ausschreitungen in Hongkong zu zeigen. Die Nachrichtensprecherin im Staatsfernsehen CCTV gestern Abend. Sie spricht von grauenhaften Gewaltexzessen, Chaos und Brutalität. Auf den ausgewählten Bildern geht die Gewalt grundsätzlich von Demonstranten aus. Dass zuletzt Millionen Menschen auch friedlich demonstriert haben, dass es eine friedliche 60 Kilometer lange Menschen- und Lichterkette durch Hongkong gegeben hat, all das findet im chinesischen Staatsfernsehen nicht statt. Ausländische Korrespondenten, die anders berichten, haben es in China schwer, sagt FCCC-Präsident Nathan van der Klippe. Der Club der Auslandskorrespondenten in China befragt regelmäßig seine Mitglieder. Dabei kommt heraus, dass sich die Arbeitsverhältnisse für ausländische Journalisten in China zunehmend verschlechtern. In Hongkong gibt es auch eine Auseinandersetzung um die Deutungshoheit der Ereignisse. Die chinesische Regierung versucht, die Proteste in ihrem Sinne zu deuten. Das chinesische Außenministerium hat dazu vor wenigen Tagen auch an viele Chefredaktionen in Deutschland Empfehlungen zur Berichterstattung verschickt. Auf 42 Seiten liest man dort die Haltung und Interpretation der chinesischen Regierung zu den Ereignissen in Hongkong.
In der Hoffnung, dass sich die staatliche Propaganda wiederfindet in den Medien. In Deutschland ist das zum Glück noch nicht so weit mit der staatlichen Einflussnahme, zumal wir hierzulande ja auch ein funktionierendes, unabhängiges Mediensystem haben. Ist nur die Frage, ob das auf Dauer auch so bleibt, ob die Medien trotz aller Auflagenrückgänge und finanzieller Probleme weiter umfassend und kritisch berichten können, zum Beispiel in Ostdeutschland. Darüber haben wir gestern schon diskutiert hier bei Medias Res und das vertiefen wir nochmal im Gespräch mit Sabine Schicketanz, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Angesichts der anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg habe ich sie gefragt, ob sie da auch nach wie vor aus dem Vollen schöpfen kann, ohne sagen zu müssen, oh je, das kriegen wir nicht gestemmt.
Das ist schon ein ganz großer Kraftakt, den wir da hier zu stemmen haben. Wir haben auch die dritte Wahl schon kurz hintereinander, Oberbürgermeisterwahl, Kommunalwahl und Europawahl, jetzt die Landtagswahl. Das merkt man so einer Redaktion dann schon an. Wir haben ja das Glück hier in Potsdam, dass wir die kleine Schwester sind des Tagesspiegel. Das heißt, wir haben da auch Unterstützung, aber das fordert hier alle über Wochen doch sehr heraus.
Aber Sie kriegen es trotzdem hin.
Klar, wir kriegen das trotzdem hin. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit Sicherheit sagen müssen, das hätten wir noch gern gemacht, das hätten wir noch für sinnvoll erachtet, das müsste man eigentlich tun und es ist nicht alles drin. Das sind einfach Fragen der personellen Kapazitäten. Ne? Die Menschen in der Redaktion können nicht endlos arbeiten. Von zu viel Arbeit kommt auch keine ganz gute Qualität. Das heißt, ein Journalist braucht Zeit für Recherche. Der braucht Ruhe, um nachzudenken, bevor er berichtet und einen Artikel schreibt. Das macht schon viel aus, wie gut man da ausgestattet ist. Und ja, wenn ich zurückblicke über die Jahre, das ist immer herausfordernder geworden, das alles so zu begleiten, insbesondere eine solche Landtagswahl, wie wir uns das hier in unserem eigenen Anspruch auch vorstellen.
Und zwar auch deswegen einfach, weil die Kapazitäten enger werden?
Ja, das ist richtig. Es gibt ja deutschlandweit vermutlich kaum eine Redaktion, die in den vergangenen Jahren und das besonders in Ostdeutschland, die nicht Personal abbauen musste oder zumindest beispielsweise Stellen nicht mehr besetzen konnte. Das ist ja eine Spirale, in der wir uns befinden, die es gibt, seitdem man sich fragen muss, wie ist Journalismus eigentlich noch finanzierbar? Also wo Auflagen sinken, wo Anzeigenerlöse geringer werden, steht natürlich dann die Kostenfrage im Raum. Und genau mit dieser Frage müssen wir uns auseinandersetzen. Ich bin da auch sehr dafür, dass wir das offensiv tun und auch transportieren und den Menschen nicht vormachen, dass alles in Ordnung wäre, weil das ist es nicht. Insbesondere der lokale und regionale Journalismus braucht ein Bewusstsein der Menschen in den Regionen, in den Ländern, dass es ihn nur gibt, wenn sie ihn auch unterstützen, respektive wenn sie ihn auch bezahlen.
Darüber habe ich gestern auch mit Sergei Lochthofen gesprochen. Das ist ja der ehemalige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Und zwar auch über sinkende Auflagen ostdeutscher Zeitungen und wozu das seiner Meinung nach inzwischen geführt hat.
Die Leute haben wirklich Abgänge in Größenordnung und das führt zu einer Verunsicherung. Gleichzeitig werden die Redaktionen kaputt gespart eigentlich, können nicht mehr recherchieren. Das Ganze insgesamt führt dazu, dass selbst in so radikalen Gegenden, wo Politiker unterwegs sind, die vom Verfassungsschutz ja schon mit einem Auge betrachtet werden, dass selbst die relativ glimpflich davonkommen.
Frau Schicketanz, ist das tatsächlich so? Also können Sie nicht mehr kritisch sein?
Nein, das stimmt nicht. Also zumindest für uns hier stimmt das nicht. Wir können selbstverständlich kritisch sein und wir zumindest, kann ich sagen, wir sind nicht verunsichert. Wir sind herausgefordert durch die Situation, aber nicht verunsichert, denn wir wissen ja, dass, und das sehen wir auch anhand der Reaktionen unserer Leser und unserer Nutzer online und auch in Print, dass genau diese Berichterstattung, genau die kritische Berichterstattung, die ist, die da unsere Zukunft sichert. Das wird nur gehen mit tatsächlich exzellentem Journalismus, der sich vielleicht noch kritischer entwickelt. Und da kann sich die Qualität durch den Journalismus, der online passiert, auch nochmal verbessern. Das hat sie auch schon getan, meiner Meinung nach, auch regional, weil es da ein ganz direktes Feedback gibt, der Leser viele Reaktionen und man sehr gut ablesen kann, wo haben wir die Erwartungen der Menschen an Informationen zunächst mal erfüllt. Wo sind noch Lücken? Was können wir tun, um sie gut zu informieren und auch das kritisch und hintergründig und tiefgehend zu tun? Das heißt, ich bin dafür, dass man sich eben nicht verunsichern lässt, sondern ganz klar dabei bleibt, insbesondere hier in Ostdeutschland, wir berichten unabhängig, wir berichten kritisch und ja, wir gehen dahin, wo es wehtut.
Und das heißt, das könnte dann auch die Lösung des Problems sein, eben digital gut aufgestellt zu sein und weiterhin sehr kritisch unterwegs in der Landschaft und vor Ort zu sein auch?
Also wenn ich mir jetzt anmaßen würde, die Lösung des Problems zu kennen, ich glaube, das wäre zu viel. Das ist ein harter Weg, denn natürlich kostet auch, beides kostet halt nicht wenig Geld. Also sowohl gute Journalisten in der Redaktion zu haben und zu halten, gleichzeitig kostet es auch nicht wenig Geld, sich technologisch so aufzustellen, dass man eben auch online, auch digital besten Journalismus bieten kann, bedeutet, ja, so einfach ist der Weg zur Lösung nicht, aber zumindest kann man ihn sich vornehmen und sagen, das sind unsere Leitplanken, das ist unsere Marschroute.
Meint Sabine Schicketanz, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Und mehr zum Thema gibt's bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres. Wer Wissenschaft spannend findet, kann sich bei Bedarf am Kiosk kilogrammweise mit Zeitschriften eindecken, weil es da eine große Auswahl gibt, von Geo über National Geographic bis zum Spektrum der Wissenschaft. Allerdings geht es da in den meisten Fällen um Astronomie, um Biologie oder auch um Physik und nur selten um Sozialwissenschaften. Um zu zeigen, dass Sozialwissenschaften und Zeitschriften trotzdem durchaus zusammenpassen, hat ein Politikwissenschaftler aus Greifswald vor ein paar Jahren das Magazin Katapult gegründet und konnte die Auflage seitdem ordentlich steigern. Meine Kollegin Annika Schneider, die hat sich Katapult für uns angeguckt. Wie packen die da Sozialwissenschaften in eine Zeitschrift, ohne dass es zu staubig und zu trocken wird?
Das Schlüsselwort lautet Grafiken. Also der Gründer Benjamin Friedrich nimmt komplexe Studien aus den Sozialwissenschaften und stellt die dann ganz anschaulich dar, indem er daraus Landkarten macht oder Infografiken. Und das führt dazu, dass man da drauf schaut und ein Thema eigentlich auf den ersten Blick schon versteht. Zum Beispiel, wie viel Geld investieren europäische Städte in Radwege oder in welchen Landkreisen in Deutschland ist die Lebenserwartung am höchsten. Und diese knallbunten Karten kommen vor allem in sozialen Medien gut an, in Instagram und Facebook. Und da hat sich Katapult auch seine Stammleserschaft aufgebaut. Katapult-Gründer Benjamin Friedrich erklärt die Idee dahinter so.
Das Idealistische an Katapult ist, dass man sehr, sehr günstig oder sogar kostenlos über die Internetseite Zugang zur Wissenschaft bekommt, ohne auch zu viel Zeit zu verschwenden. Also dass man relativ schnell Studien versteht, zu denen man sonst keinen Zugang gehabt hätte.
Genau, diese Grafiken und Diagramme stehen also online, aber eben auch im Heft, dort versehen mit journalistischen Begleittexten. Hört sich vielleicht noch nicht so spektakulär an, aber die Redaktion, die kombiniert ihren Ansatz mit frechem Humor und Satire. Längst nicht alles, was in dem Heft steht, ist ernst gemeint. Es gibt auch immer wieder totale Nonsens-Grafiken. Zum Beispiel eine Deutschlandkarte mit den lustigsten deutschen Ortsnamen oder eine Karte zur Frage, wie oft Länder in der Fernsehserie Die Simpsons genannt worden sind.
Ah, okay. Und wie kommen diese Themen in die Zeitschrift? Also scannen die da alle Studien ab, die es so gibt und überlegen dann, ob sich da schöne Grafiken draus basteln lassen können?
Genau, am Anfang haben die das genau so gemacht. Studien aus der Politikwissenschaft oder der Soziologie, die landen normalerweise in irgendwelchen Fachzeitschriften, selten in der breiten Öffentlichkeit, obwohl es darin oft um hochaktuelle Themen geht. Katapult hat also angefangen, genau diese Studien zu suchen. Inzwischen hat sich's aber auch umgedreht. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen selbst auf die Redaktion zu und bieten ihre Themen an. In der aktuellen Ausgabe geht es zum Beispiel darum, dass Schlafmangel der Demokratie schadet oder dass in Lateinamerika viel mehr Frauen umgebracht werden als in anderen Weltregionen.
Und wenn wir jetzt über Auflagen sprechen hier bei Medias Res, über Auflagezahlen, dann sprechen wir ja meistens über eine Tendenz nach unten, aber bei Katapult, da geht es steil bergauf. Woran liegt das?
Das ist eigentlich sehr rätselhaft, denn die Redaktion hat mit der Gründung alle Ratschläge von Medienfachleuten in den Wind geschlagen. Sie sitzt nicht an einem der großen Medienstandorte, sondern in Greifswald. Sie hat auch keine fest definierte Zielgruppe, hat sich darüber auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Und Printmagazine gelten ja sonst auch eher als aussterbende Art. Gründer Benjamin Friedrich sagt dazu Folgendes.
Es ist ja anscheinend so, dass die ganze Medienbranche weiß, dass man heute nicht mehr druckt. Und wir haben am Anfang gedacht, naja, wir hören das hier so zwar, aber wir haben das nicht so richtig miterlebt und wir glauben da nicht so richtig dran. Und diese Naivität, die hat am Ende dazu geführt, dass wir es einfach probiert haben. Und da war so halb Mut, halb Naivität mit im Spiel.
Der Erfolg gibt ihnen recht, würde ich sagen. Inzwischen hat Katapult fast 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten und große Medienhäuser wie die Süddeutsche Zeitung, die rufen an und interessieren sich dafür, wie die Redaktion das geschafft hat. Zum Erfolg hat sicherlich beigetragen, dass das Team vor dem ersten Heft schon ein Jahr lang nur soziale Medien bespielt hat, um überhaupt bekannt zu werden. Auf Instagram haben inzwischen über 80.000 Menschen das Heft abonniert.
Jetzt erscheinen 4 Hefte pro Jahr und das kostet im Abo 19,90 Euro. Klingt ja erstmal vergleichsweise günstig. Rentiert sich das Ganze überhaupt?
Katapult ist ein gemeinnütziges Projekt. Es geht also gar nicht darum, Gewinn zu machen. Aber der Benjamin Friedrich zufolge sind die Einnahmen gut gedeckt. Andersrum, die Kosten von den Einnahmen gut gedeckt. Und die Redaktion besteht inzwischen aus 14 Leuten, überlegt, in ein eigenes Gebäude zu ziehen. Und die Gehälter liegen noch etwas unter Branchenschnitt, aber auch da geht's jetzt nach oben.
Annika Schneider war das über die Zeitschrift Katapult, ein Magazin rund um die Sozialwissenschaften.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Sascha Aurich. Ich bin Nachrichtenchef bei der Freien Presse in Chemnitz. Wir berichten in unserer morgigen Ausgabe ausführlich darüber, dass die sächsische Landesregierung mit den großen deutschen Mobilfunkanbietern vereinbart hat, das Netz vor allem in den ländlichen Regionen deutlich auszubauen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz zufällig nur ein paar Tage vor der Landtagswahl verkündet, ist aber eben trotzdem eine wichtige Nachricht für die Menschen in Sachsen, die noch keine vernünftige Netzabdeckung haben, und das sind eben viele.
Alexander Osang ist Journalist beim Spiegel, aber er ist auch Schriftsteller. Gerade hat er seinen 5. Roman vorgelegt und um den geht's gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Mein Name ist Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten Dienstag.